1 Talk mit Klaus Reichert.
Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Talk. Ich rede heute mit jemand, den man nicht alle Tage trifft. Promis, Politiker, Autoren, Sie alle gehören mehr oder weniger zum Alltag, wenn man Radio hört, Fernsehen guckt, Zeitung liest oder im Netz surft. Aber wann hat man schon mal die Chance, einen echten Geheimagenten zu treffen und all die Fragen zu stellen, die man nach vielen James-Bond-Filmen und jede Menge Agentenkrimis gerne stellen würde? Herzlich willkommen, Gerhard Conrad.
Ja, guten Morgen.
Das Buch, das der ehemalige Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes geschrieben hat, heißt Keine Lizenz zum Töten, sondern Sie hatten eine Lizenz wofür, Herr Conrad?
Eine Lizenz zum Aufklären und zum Vermitteln.
Hatten Sie eigentlich auch eine Nummer beim BND, also sowas wie 007?
Nein, nur eine Personalverwaltungsnummer, fünfstellig.
Warum hat denn James Bond diese 007 hinter seinem Namen?
Das ist die Erfindung des Autors. Das hat eigentlich überhaupt keinen Realitätsbezug, keinen aktuellen, sondern es ist letzten Endes aus der alten Literatur des elisabethischen Zeitalters, damit meine ich Elisabeth I. und nicht die verstorbene Elisabeth II. Da war 007, eigentlich 007, also zwei O's und eine 7, war mehr oder weniger das Zeichen für Geheimkorrespondenz zwischen der Königin und einem ihrer Vertrauten, einem ihrer angeblich auch Spione, und sollte heißen For Your Two Eyes Only.
Und die beiden Nullen standen für die beiden Augen. So war das. Mein heutiger Gast war Geheimagent Gerhard Conrad, ist heute bei uns. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich auf das Gespräch.
Dankeschön, ich mich auch.
HR1.
Genau meins.
Der deutsche James Bond sitzt vor mir. Gerhard Conrad war viele Jahre beim Bundesnachrichtendienst. Ist James Bond ein Deckname? Bond klingt nach Gefahr und Abenteuer. Vielleicht heißt er ja John Dumbledore oder so ähnlich.
Ja, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. James Bond hat sich immer so vorgestellt in allen Filmen. Er ist ja eine Romanfigur. Insofern ist sowieso im Prinzip alles Fiktion und nichts echt.
Hatten Sie Decknamen während Ihrer Arbeit beim BND?
Ja, ich hatte einen sogenannten Decknamen während meiner ganz normalen Zeit im BND. Das war eingeführt worden in der Ära Gehlen aus Sorge, dass sich die Mitarbeiter gegenseitig zu gut kennen und dann verraten würden. Und so hatte ich einen Decknamen bis zu meinem ersten Auslandseinsatz an einer deutschen Botschaft. Dort bin ich mit meinen bürgerlichen Namen aufgetreten und danach war der Deckname futsch.
Über die Behörde Gehlen werden wir gleich noch sprechen, die Vorläuferbehörde des BND. Das heißt, Ihre Kollegen im Büro wussten nicht, wie Sie richtig heißen?
Die meisten nicht. Das ganze Prinzip hatte natürlich immer mal wieder Human Factor, nicht wahr? Hatte natürlich seine Löcher, nicht? Um es mal so zu sagen.
Und dieser Deckname, da hatten Sie Ausweispapiere, Impfpass, alles, was man so braucht?
Alles, was das Herz begehrt.
Herr Conrad, wie sind Sie aufgewachsen? Das ist natürlich eine spannende Frage. Wie war jemand, der später Spion wurde als Kind? Ich nehme an, neugierig waren Sie.
Ich war neugierig, ich war auslandsversessen. Das hing auch damit zusammen, dass ich nie ins Ausland kam. Ich kam also aus einer südbadischen, sehr bodenständigen Familie. Und meine Auslandserfahrung bezog sich auf die Schweiz und aufs Elsass.
Nicht? Und da ist meine Stunde auch von Freiburg aus.
Ja, genau, das war um die Ecke. Nicht? Und ich habe eigentlich immer geträumt davon, in ferne Länder, nahe mittelöstliche Regionen lag mir da besonders am Herzen zu kommen.
Haben Sie viele Krimis gelesen als Kind?
Eigentlich weniger. Ich habe heute schon gar nicht mehr politisch korrekt. Ich habe aber sehr viel Karl May gelesen.
Ist Ihnen James Bond damals begegnet? Wahrscheinlich ja, aber wann ist er Ihnen das erste Mal begegnet?
Eigentlich recht spät. Ich kann mich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr erinnern, wann das war. Aber auf jeden Fall hatte er keinen Einfluss auf meine Berufswahl, denn ich hatte keine großen Ambitionen, jetzt hier den großen Helden zu spielen.
Wie Sie zum BND gekommen sind, dann letztendlich, darüber reden wir natürlich noch. Was waren denn Ihre Eltern von Beruf?
Mein Vater war Bauingenieur, Diplomingenieur, meine Mutter war Hausfrau.
Also sehr weit weg vom Geheimdienst.
Ganz weit weg.
Sie haben Islamwissenschaften studiert zu einem Zeitpunkt, als der Islam hier in Deutschland noch nicht so präsent war. Warum hat gerade diese Religion Sie so interessiert?
Ja, das ist mehr oder weniger Resultat aus meinem Interesse an der Region, die ja nun, also Nahe Mittelost, Nordafrika, die ja nun sehr stark vom Islam auch geprägt ist. Abgesehen davon, 1973, darf ich daran erinnern, gab es die erste Ölkrise. Und 75, nach 2 Jahren Bundeswehr, bin ich eben dann zum Studium aufgebrochen, habe dann erstmal Arabisch gelernt und habe dann noch Jura studiert.
Wann waren Sie das erste Mal in einem islamischen Land?
Wenn ich jetzt recht erinnere, 1976 in Tunesien, einem islamisch-arabischen Land, wo ich meine ersten Gehversuche, einen praktischen Gehversuch in Arabisch unternommen hatte.
Mein heutiger Gast war 30 Jahre beim BND, beim Bundesnachrichtendienst. Gerhard Conrad war Geheimagent im Auftrag von, ja, wem eigentlich? Wer war denn Ihr oberster Chef damals?
Mein oberster Chef ist die Bundesregierung. Letzten Endes der Bundeskanzler, beziehungsweise die Bundeskanzlerin und der ihr unterstellte Chef Bundeskanzler.
Haben Sie tatsächlich die Bundeskanzlerin beziehungsweise die Bundeskanzler, Sie waren ja vorher schon im Dienst, bevor Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, getroffen persönlich?
Nein. Ich bin bis zum Chefbundeskanzleramt vorgedrungen. Das hängt natürlich auch von einer Position ab. Aber auch der Präsident, die Präsidentin des Bundesnachrichtendienstes haben in der Regel die Kanzler nicht getroffen. Das ist gerade heute aktuell ein großer Unterschied.
Wie wird man Spion? Wie sind Sie in die Optik geraten? So sagt man, glaube ich, in Agentenkreisen.
Ja, ja. In meiner Zeit musste man auch noch in die Optik geraten. 1989 bin ich angesprochen worden vom Bundesnachrichtendienst. Bewerben konnte man sich seinerzeit noch nicht, denn dann wäre man sofort wegen Feindverdacht abgelehnt worden. Ja, bei mir war das relativ simpel. Ich hatte während meiner Studienzeit als Reserveoffizier der Bundeswehr auch die Möglichkeit, im Verteidigungsministerium im Bereich Lagebearbeitung zu dienen, sommers, ne, Wehrübungen zu betreiben. Dort habe ich dann passenderweise auch nahmittelöstliche Fragestellungen bearbeitet, zum Beispiel den ersten Irak-Iran-Krieg der 80er Jahre habe ich praktisch von Saison zu Saison beobachten und auch analysieren können. Und in dieser Funktion habe ich natürlich auch dienstlich Kontakt zum BND gehabt.
Mussten Sie eigentlich in Pullach eine Aufnahmeprüfung machen? Damals saß der BND noch in der Nähe von München, ne?
Ja, ja, das gab also ein reguläres Einstellungsverfahren. Das hat es auch dann schon seit mindestens 10 Jahren gegeben. Eine Art abgespeckter Konkurs, in dem man mit anderen Bewerbern auf einer Paneldiskussion sich bewähren sollte, ein psychologisches Einstellungsgespräch führte, auch eine erste schriftliche Arbeit abgeben musste. Das war insofern ganz interessant oder für mich natürlich recht hilfreich, weil ich ja nun Lagepapiere schon aus dem FF konnte.
Sie mussten nicht schießen oder aus dem Flugzeug springen oder solche Dinge machen bei der Aufnahmeprüfung?
Ungern, auch hinterher nicht.
Man wird überprüft, wenn man zu so einer Behörde geht. Wie sieht diese Überprüfung aus?
Das ist eine Sicherheitsüberprüfung. Heute würde man sagen, nach dem Sicherheitsüberprüfungsgesetz. Da gibt es verschiedene Stufen für den BND wie für andere solche sicherheitsempfindliche Tätigkeiten. Ist das eine sehr umfängliche, manchmal ein Dreivierteljahr bis ein Jahr dauernde Überprüfung. Aktenabgleich, Sie müssen also mehr oder minder die Erlaubnis auch geben, nicht mehr Ihre Daten umfänglich einzusehen, da wo auch immer Sie sind. Plus Leumundspersonen. Es wird eine Identitätsprüfung vorgenommen. Das war natürlich gerade noch aus der alten DDR-Zeit wichtig, dass eben Meier auch tatsächlich Meier war und nicht Müller aus der DDR, der dann zu Meier mutiert war. Da gab es ja genügend Fälle in den 70er und 80er Jahren.
Dann ist man auf einmal beim BND auf dem Gelände in Pullach in der Nähe von München, das natürlich mit hohen Zäunen eingezäunt ist, lauter Kameras damals schon, eine schwere Eisentür. Man kann sich vielleicht noch daran erinnern, früher mal im Fernsehen immer gezeigt worden, nur von außen diese riesige Tür oder dieses riesige Tor aus Eisen. Und Sie waren auf einmal drin im BND. Es gab da einen Schießstand, aber da waren Sie nie. Warum nicht?
Ja, weil es mich nicht interessiert hat und ich es auch nicht sollte oder keine Funktion hatte. In der damaligen Zeit wurden im Grunde nur Wachpersonal im Schießstand, das ist ein unterirdischer Schießstand gewesen, ausgebildet. Ich hatte also da keine Veranlassung hinzugehen und es gab auch niemanden, der mich da eingelassen hätte.
HR1 Talk.
Mit dem deutschen James Bond Gerhard Conrad und Klaus Reichert heute Morgen. Herr Conrad, über James Bond haben wir schon gesprochen. Wer hat Ihnen den Titel deutscher James Bond verliehen, wo Sie doch gar keine Lizenz zum Töten hatten?
Ja, ich weiß nicht, welcher Kollege oder welche Kollegin aus den Medien das war. Das ist genauso wie die Namensverleihung Mr. Hezbollah. Das sind Namen, die eben einfach von den Medien in der Projektion auf meine Person bezogen sind. Es gab mal in Daily Telegraph, glaube ich, the closest to James Bond Germany has to provide.
Und das waren Sie.
Ja.
Die Lizenz zum Musik aussuchen, die bekommen Sie von uns, Herr Conrad. Sie haben sich Frank Sinatra My Way gewünscht. Warum diesen Song?
Ja gut, das kann natürlich sich jeder wünschen. Jeder betreibt sein Leben, in dem Fall jetzt meine berufliche Tätigkeit, so wie er oder sie es eben für richtig hält. Und meine Laufbahn insgesamt, wenn ich zurückschaue auf der BND, war auch da und dort ein bisschen atypisch. Und deswegen ist I Did It My Way durchaus ein ganz guter Titel.
Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall.
Zu Gast heute im HR1 Talk ein ehemaliger Geheimagent des BND. Gerd Konrad war 30 Jahre lang BND-Mann. Dürfen Sie über Ihren ehemaligen Arbeitgeber heute reden oder gibt es immer noch Dinge, bei denen Sie zur Geheimhaltung verpflichtet sind, Herr Konrad?
Ja, durchaus bin ich zur Geheimhaltung verpflichtet, wenn es um, wenn Sie wollen, schützenswerte Details interner gibt. Es gibt eine sogenannte Verschlusssachenanweisung des Bundes, gibt es auch der Länder. Und Dinge, die dort VS eingestuft sind, Verschlusssachen eingestuft sind, die haben eine bestimmte Halbwertszerfallzeit, die meistens recht lang ist, 30 Jahre oder 40 Jahre. Und erst dann kann man wirklich auf Grundlage des Dienstwissens autoritativ arbeiten.
Der Bundesnachrichtendienst, fast jeder hat schon mal vom BND gehört, aber so richtig blickt da niemand durch und das ist wahrscheinlich auch gewollt. Wenn man sich mit dem Dienst und seiner Geschichte beschäftigt, dann landet man sehr schnell bei einem gewissen Herrn Gehlen. Der BND hieß auch nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst mal Organisation Gehlen. Wer war dieser Herr Gehlen?
Gehlen war ein hoher Offizier, ein Generalmajor, wenn ich mich recht entsinne, in dem deutschen Generalstab Fremde Heere Ost. Das war mehr oder weniger die Aufklärungsabteilung für die damalige Ostfront im Zweiten Weltkrieg. War damit der oberste Datenhüter, sage ich mal, und Datensammler für die Lage in der damaligen Sowjetunion und insgesamt eben an den Fronten, an denen die Wehrmacht sich seinerzeit verkämpfte.
Und da man damals vorwiegend nach Osten geschaut hat, hat wahrscheinlich ja jemand beim CIA oder bei den anderen Diensten gesagt, das ist der richtige Mann, der kennt sich aus im Osten, den machen wir uns jetzt zum Partner, obwohl er vorher unser Feind war.
Genau so ist es. Gehlen hat da die Zeichen der Zeit spät, aber nicht zu spät für ihn persönlich erkannt und hat mehr oder minder das gesamte Wissen mikrofilmieren lassen und in vielen Kisten dann nach Bayern in ein Alpenversteck bringen lassen. Und kurz vor Kriegsende hat er sich dorthin auch verzogen, ist später wieder rausgekommen, hat sich festnehmen lassen durch die Alliierten, durch die Amerikaner und hat sich dort interessant gemacht.
Er hat einen Deal dann gemacht, muss man sagen. Er ist straffrei ausgegangen und wurde dafür Chef des ersten deutschen Geheimdienstes.
Des ersten amerikanischen Geheimdienstes, wenn Sie so wollen, oder einer Organisation. Deswegen hieß er eben sein Arbeitsbereich Organisation Gehlen. Das war exterritorial. Es war eine amerikanische Einrichtung auf deutschem Boden.
Wie viele Mitarbeiter hatte der BND damals? Wie viele Mitarbeiter hat er heute?
Da kann ich nur grob sagen, das dürfte sich um die 2000 bis 3000 bewegt haben. Das wurde natürlich aufgebaut mit ein paar hundert Finger an und dann später. In der Hochzeit hatte der BND 7.500 Mitarbeiter gegen Ende 89.
Aufgabe war ja bis 89. 89 sind Sie eingestiegen beim BND, den Warschauer Pakt auszuspionieren. Was haben Sie als Islamwissenschaftler da gemacht?
Das war eine Ostfixierung. Gleichwohl hat die Bundesregierung natürlich auch ganz erheblich, auch damals schon erhebliche Wissensinteressen, Wissensdefizite gehabt in Nahmittelost. Denken Sie auch bitte schön an die Sonderverantwortung Deutschlands für Israel. Und wenn Sie in irgendeiner Weise Verantwortung übernehmen wollen, müssen Sie Wissen beschaffen und Wissen analysieren. Denn ohne Wissen stolpern Sie einfach nur blind in der Gegend herum.
Kannten Sie den Namen Osama Bin Laden schon vor dem 11. September?
Oh ja, sehr gut. Weil Osama Bin Laden seit Mitte der 90er Jahre, ich sage jetzt mal scherzhaft, Kunde in Anführungszeichen beim Dienst war. Und da ich auch für Terrorismus zuständig war, islamisch motivierten Terrorismus, war Osama Bin Laden für uns eine sehr interessante Person, Dissident, wenn Sie so wollen, des Saudi Königshaus, das die Familie selber, Bin Laden, ist eine, nicht eine Prinzenfamilie, aber steht dem Königshaus sehr nah. Und Klein Osama hat den Amerikanern nie verziehen und seinem Königshaus im Übrigen auch nicht, dass sie eben im Krieg gegen Saddam Hussein auf heiligem Boden, sprich Saudi-Arabien, Soldaten stationiert hatten, sogar weibliche Soldaten. Also das waren seinerzeit alles noch komplette Tabubrüche, die eben einfach nur aus dem Selbsterhaltungstrieb des Hauses Saud zu resultieren sind. Wie früher mal ein französischer König gesagt hat, Paris ist eine Messe wert, wenn Sie so wollen, und rekonvertierte wieder zum Katholizismus. So haben die Saudis schlicht und einfach gesagt, da hilft nichts, da müssen die Amerikaner jetzt rein.
Der Konflikt zwischen Israelis, den Palästinensern, aber auch der Terrororganisation Hisbollah, die Teile des Libanon kontrolliert, dieser Konflikt gärt seit Jahrzehnten, ohne dass eine Lösung in Sicht wäre. Mein heutiger Gast hat als Geheimagent, vielleicht sollte man eher sagen Geheimdiplomat, mehrfach zwischen den Israelis und zum Beispiel der Hisbollah vermittelt. Ein direkter Kontakt zwischen der israelischen Regierung und der Hisbollah ist heute und war damals nicht möglich. Deshalb kam sie ins Spiel. Hisbollah auch ein Begriff, der immer wieder fällt. Wer ist die Hisbollah?
Ja, die Hisbollah ist eine libanesische schiitische Widerstandsorganisation. Die Israelis würden auf jeden Fall sagen, eine terroristische Organisation. Auch die EU hat ihn als den militärischen Arm der Hisbollah als terroristische Organisation gelistet.
Stimmt es eigentlich, dass man ihnen irgendwann den Titel Mr. Hisbollah gegeben hat und sie damit gar nicht so glücklich sind?
Ja, ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Also es stimmt erstmal. Es ist eine scherzhafte Bezeichnung, offenbar von Kollegen im Gespräch mit Dritten so herbeigeführt, weil ich natürlich eben nun im Wochenrhythmus über Jahre hinweg Kontakt mit Hisbollah hatte.
Wer sollte damals ausgetauscht werden?
Die Geschichte der Austausche zwischen Hisbollah und Israel ist eine lange. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Kriegsfolgenbereinigung. 1982 hat ja nun Israel eine sehr große Invasion des Libanon durchgeführt bis Beirut. Und bei solchen Kriegsansätzen gibt es natürlich jede Menge Verluste auf beiden Seiten. Die Israelis haben numerisch relativ wenige Verluste eingetragen. Gleichwohl gab es eben sogenannte Killed in Action, also Tote, und eben auch Missed in Action, vermisste Gefangengenommene. Und es gab verschiedene Phasen. Wir hatten 95, 96 einen ersten Austausch, da war ich in keiner Weise beteiligt. Und dann wieder nach 2000 gab es immer noch bis zu 30 libanesische Häftlinge in Israel. Und umgekehrt wollte Hisbollah die, da waren die meisten sehr wohlgelittene, wichtige Persönlichkeiten aus Hisbollah-Sicht, wollten die frei kaufen, frei pressen. Nun hatten sie aber keine Möglichkeit mehr. Es gab niemand mehr zum Austauschen. Also musste sich Hisbollah diesbezüglich bedienen. Dann hat mit einer recht aufwendigen Operation einen israelischen Geschäftsmann, Elhanan Tenenbaum, entführt. Das ist eine Geschichte für sich. Das war in der Tat eine Art Geheimdienstoperation mit allem, was dazugehörte. Und hat an der verbliebenen Grenze zu Israel einen Anschlag auf eine israelische Patrouille durchgeführt.
Ein
Bombenanschlag. Und drei Soldaten sind bei der Gelegenheit ums Leben gekommen, aber die Leichname wurden eben nach Libanon durch die Hisbollah-Kämpfer entführt oder verbracht. Das war mehr oder minder das, was nun von israelischer Seite wieder zurückgewonnen werden sollte.
Interessant ist, man könnte jetzt denken, okay, wir treffen uns an der Grenze und ihr schickt uns die Gefangenen rüber, ihr bekommt die Särge mit den toten Soldaten und diesen Geschäftsmann. Nein, der Austausch fand in Köln am Flughafen statt.
Ja, das war ja das Nächstliegende. Ne?
Ja. Warum da?
Das ist in der Tat ganz interessant. Der ursprüngliche erste Austausch fand ähnlich, wie Sie es gerade beschrieben haben, in Naakura. Das war in den 90er Jahren in Naakura statt. Unter großem logistischem und sicherheitlichem Aufwand. Das wollte man im nächsten Fall, weil es sich um sehr sensible Häftlinge auch handelte, wollte man auf jeden Fall auf neutralem, wenn Sie so wollen, auf Vermittlerterritorium unter auch der, wenn Sie so wollen, polizeilichen, Extremfall militärischen Hoheit der Bundesrepublik Deutschland.
Das heißt, es kamen zwei Flugzeuge, eins aus dem Libanon, eins aus Israel. Da waren die Gefangenen drin. Man hat sich getroffen früh morgens im Halbdunkel und hat dann die Gefangenen ausgetauscht. So war das damals, ne?
Ja, es kamen sogar drei Flugzeuge, nicht wahr? Also ein deutscher Medevac Airbus, mit dem wir mehr oder minder dann die drei Verstorbenen, die drei Gefallenen und den Herrn Tenenbaum aus Libanon zurückholten. Und zwei Maschinen, zwei israelische, eine mit den Gefangenen und eine mit einem forensischen Labor.
HR1 Talk.
Mein heutiger Gast hatte einen ganz außergewöhnlichen Beruf. Ich habe noch nie mit einem Geheimagenten gesprochen, zumindest nicht wissentlich. Vielleicht war einer der Talkgäste ein Spion und ich habe es nicht gewusst. Heute weiß ich es. Herzlich willkommen, Gerhard Conrad, ehemaliger Mitarbeiter des BND, des Bundesnachrichtendienstes.
Herzlichen Dank, dass ich da sein kann.
Der Meisterspion ist natürlich James Bond. Haben Sie alle James-Bond-Filme gesehen?
Ich glaube, nein. Ich habe viele gesehen, allerdings habe ich mich meistens darüber geärgert.
Ja, warum das denn?
Ja, wie gesagt, es vermittelt eben ein völlig falsches Bild von der normalen geheimdienstlichen oder nachrichtendienstlichen Tätigkeit.
Gab es trotzdem einen der Filme, wo Sie sagen, okay, das ist mein Lieblings-James-Bond-Film?
Ja, das aber allein aufgrund der schauspielerischen Leistung Goldfinger.
Wir haben ja schon gehört, Ihr Job hat mit dem von James Bond nichts zu tun. Aber James Bonds Liebhaberinnen sind ja auch meistens vom Fach. Sie haben Ihre Frau auch beim BND kennengelernt. Ist sie auch vom Fach?
Meine Frau habe ich nicht beim BND kennengelernt. Meine Frau habe ich während des Studiums kennengelernt. Sie ist Islamwissenschaftlerin.
Das heißt, ich bin an der Stelle falsch informiert worden von meinen Geheimagenten, die mir das Brief geschrieben haben.
Das nennt man Intelligence Failure.
Kommt aber öfter mal vor.
Öfter als uns lieb ist.
Sie haben sich Paul McCartney und die Wings gewünscht. Live and Let Die, der beste Bond-Song?
Einer der sehr guten.
Der ehemalige Geheimagent Gerhard Conrad ist heute Gast im HR1 Talk. Und hier kommen die Wings.
You used to say if this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die.
Zu Gast heute im HR1 Talk ist der ehemalige BND-Mann Gerhard Conrad. Er war Agent im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland. Wie viele Agenten anderer Dienste arbeiten in Deutschland, Herr Conrad? Kann man das sagen?
Ich kann es Ihnen nicht verbindlich sagen. Da müssten Sie das Bundesamt für Verfassungsschutz fragen. Es sind aber einige hundert.
Wie war die Zusammenarbeit mit der CIA, dem MI6 oder dem Mossad? Sie sind diesen Leuten ja begegnet.
Ja, in der Tat. Nicht gerade täglich, aber sehr häufig. Es gibt ja verschiedene Ebenen der Zusammenarbeit. Sie haben ganz gängig eine Zusammenarbeit zwischen sogenannten befreundeten Diensten im Bereich des Erkenntnisaustauschs und der gemeinsamen Lagerarbeit. Ein Dienst alleine, insbesondere wenn er vergleichsweise klein trotz allem ist, kann nicht auf allen Gebieten versiert sein, sodass man also ein bisschen Burden-Sharing macht, also Arbeitsteilung, und auch Ergebnisse abgleicht. Das ist fast auch schon so wie in der Wissenschaft. Also das ist die eine Seite. Die andere ist die, dass man sich gegenseitig auch mal operativ aushilft.
Sie hatten nicht die Lizenz zum Töten. Gibt es Dienste, die diese Lizenz an ihre Mitarbeiter weitergeben?
Ja, mit Sicherheit nicht flächendeckend. Also es rennt jetzt nicht jeder CIA oder jeder Mossad-Angehörige mit Waffen und einer sogenannten Lizenz zum Töten herum. Auch die Russen werden das nicht in dieser Weise betreiben. Aber es ist schon so, dass es einige Dienste gibt, nicht nur Bösewicht-Dienste, nennen wir sie mal scherzhaft so, sondern eben auch westliche Verbündete, die im Sonderfall entweder durch die eigenen Angehörigen oder aber eben eingesetzte Sonderkräfte, Targeted Killing, wie man so schön sagt, oder Extra Legal Executions vornehmen.
Einer Ihrer Chefs hat mal gesagt, wir sind die Vegetarier unter den Diensten. Wie war das gemeint?
Ebenso, dass wir sowas nicht tun. Wir dürfen das nicht. Der BND hat keinerlei exekutiven Befugnisse. Und allein schon aus dem Grunde darf er noch längst nicht alles, was zum Beispiel die Polizei darf. Da oder dort können ja Polizeien, vor der Bundeswehr jetzt nicht zu reden, sondern Polizeien eben durchaus auch exekutive Maßnahmen inklusive Gebrauch von Schusswaffen vornehmen.
Der CIA-Agent John Cyper hat sich in einem Interview im Fokus über den BND beschwert. Er hat gesagt, arrogant, unfähig, nutzlos nennt er die deutschen Agenten. Die deutschen Agenten werden von ihren Politikern zurückgehalten, die es offenbar nicht wahrhaben wollen, dass Putin etwas Böses vorhaben könnte. Hat er in dem Interview gesagt, hat er recht.
Er hat maßlos übertrieben. Den ersten Teil, arrogant, unfähig, etc., dann hat er die Falschen getroffen. Natürlich gibt es auch arrogant und unfähige Mitarbeiter, nicht wahr? Im Nachrichtendienst, wie in jeder Behörde, wie in jedem Nachrichtendienst. Ich könnte das gleiche Kompliment zurückgeben, zum Beispiel an die amerikanische Adresse. Da gibt es auch genügend. Ich möchte jetzt den Kommentator selbst da nicht mit einbeziehen, den ich persönlich nicht kenne. Worin er nicht falsch liegt, ist, dass politisch viele Erkenntnisse, und das weiß ich nun besser als Herr Seifer, die auch der BND hatte, und zwar früh hatte und weitergegeben hatte, unwillkommen waren. Das ist mit ein ganz elementares Problem, das sie haben. Und weswegen Intelligence manchmal, obwohl sie da ist, keinen Effekt erzielt. Ja, das liegt am Cassandra-Problem. Sie reden also und sagen, passt auf, hier ist ein Problem. Und ihre Entscheidungsträger wollen davon erst einmal nichts wissen.
Leitet ganz gut über zu unserem nächsten Thema über Putin und die Ukraine. Reden wir nämlich gleich noch hier in HR1. Der ehemalige Agent Gerhard Conrad ist heute mein Gast im HR1 Talk. Jetzt kommt der HR1 Fragebogen. Ein paar Fragen haben wir noch ergänzt. Ex-BND-Agent Gerhard Conrad wird die Fragen jetzt beantworten. Stimmt es eigentlich, dass Sie viele, viele deutsche Dialekte perfekt sprechen können?
Es ist wie immer übertrieben, aber ich kann einige süddeutsche Dialekte, norddeutsche weniger, kann ich imitieren.
Dann können wir ja die Fragen in verschiedenen Dialekten jetzt beantworten. Also ich fange mal an, geschüttelt oder gerührt?
Hanoi. Ich mag weder geschüttelt noch gerührt.
Ian Fleming oder John le Carré?
Ja, das ist klar, das ist le Carré.
Mein schönstes Privileg als Ex-Geheimagent ist?
Nichts sagen zu müssen.
Mein schönstes Privileg als Geheimagent war?
Nichts sagen zu müssen.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
3 Euro.
Meine schönste Reise war?
Italien.
Von Kindern habe ich gelernt?
Offen zu bleiben.
Mein Lieblingsessen?
Paella.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Jemand borniert ist.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Die langwierigen Entscheidungsprozesse.
Bereut habe ich?
Nichts.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Meiner Frau.
Peinlich war mir zuletzt?
Habe ich verdrängt.
Der Glaube?
Der Glaube versetzt zwar keine Berge, hilft aber.
Ich habe Angst vor
unausweichlichen Situationen.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war...
Kann ich mich nicht erinnern.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht...
Eine Konkordanz islamischer Hadithe.
James Bond oder Ethan Hunt?
James Bond.
Sie wissen aber auch, wer Ethan Hunt ist.
Nö.
Das ist der Agent aus Mission Impossible.
Oh ja, dann lieber doch James Bond.
Von Tom Cruise gespielt.
Ja, ja. Okay.
Ex-BND-Agent Gerhard Conrad in
HR1. HR1 Talk.
Klaus Reichert ist hier und mein heutiger Gast war über 30 Jahre in der Welt der Schlapphüte, der Meisterspione, der Geheimdiplomaten zu Hause. Schönen guten Tag, Herr Conrad.
Ja, guten Tag, Herr Reichert.
Vermissen Sie manchmal den Nervenkitzel oder ist die Arbeit eines Agenten dann doch weniger unspektakulär, als wir denken?
Ja, 2/3 der Arbeit ist nicht spektakulär im landesüblichen Sinne oder landläufigen Sinne, sondern ist Kleinarbeit, ist letzten Endes häufig zu vergleichen auch mit wissenschaftlicher Arbeit. Sie müssen sehr, sehr viele Vorstudien, Quellen, Forschungen etc. betreiben, um überhaupt eine richtige Operation aufzubauen.
Warum hatten Spione früher den Spitznamen Schlapphüte?
Ja, das hing damit zusammen, dass sie eben solche trugen, Sonnenbrillen, besonders wenn es dunkel war, nicht wahr, und irgendwelche ominösen Trenchcoats, um nach Möglichkeit nicht erkannt zu werden. Ne? Dass man sie dann mit dem Outfit erkannte, war eben dann der unbeabsichtigte Nebeneffekt.
Ein spektakulärer Coup ist in den 70ern dem Geheimdienst der DDR gelungen. Das MFS konnte einen Agenten direkt neben Bundeskanzler Willy Brandt platzieren. Günter Guillaume hieß der Mann. Aus Sicht eines Geheimagenten, Herr Conrad, eine Meisterleistung oder einfach Dusel damals?
Beides. Also Guillaume war ein Perspektivagent. Von der Sorte gab es viele, vergleichsweise viele, die von der ehemaligen DDR nach Westdeutschland eingeschleust wurden, meistens mit falschen Identitäten. Und die wurden nun in Parteien oder in Administrationen, Ministerien so versucht, eingestellt zu werden. Das geht ja nicht so von alleine. Und der gute Guillaume war eben ein SPD-Mitarbeiter, aber jetzt kein besonders prominenter. Und nur durch eine Verkettung glücklicher Umstände ist er zum Schluss bei Willy Brandt gelandet.
Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch, Herr Conrad. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Gibt es dazu eine Geschichte?
Oh, viele. Nicht? Ich habe mich mit dem Song sehr häufig motiviert.
Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy.
30 Jahre war mein heutiger Gast Geheimagent im Dienste des BND. Gerhard Conrad hat über diese Zeit ein Buch geschrieben. Es heißt Keine Lizenz zum Töten. Seit wann sind Sie raus aus dem aktiven Spionagegeschäft?
Also aus dem aktiven Dienst bin ich seit Ende 2019 via Pension ausgestiegen.
Warum ist uns eigentlich nicht aufgefallen, Herr Conrad, dass die Russen nicht unsere Freunde sind? Oder vielleicht ist es hier aufgefallen und die Verantwortlichen wollten es einfach nicht hören?
Also letzteres ist eigentlich der Fall, dass Russland spätestens nach den ersten Jahren der putinschen Ära, nicht vielleicht gleich am Anfang, aber dann auch fast erklärtermaßen ein politischer Konkurrent, um nicht zu sagen Gegner geworden ist. Dazu braucht man keinen BND.
Also es gab auch vor 2019, vor Ihrem Ausstieg, schon Hinweise darauf, dass da was kommen könnte.
Wir hatten die erste, sagen wir mal, Power Projection, wenn Sie so wollen, 2008 gegenüber Georgien.
2014 die Krim.
Dann 2014 die Krim. Und dann war es eigentlich eine Frage, wie weit weiterhin militärische Erpressung erfolgt oder aber eben, wie wir es dann haben erleben müssen, eine groß angelegte Militäroperation.
Russische Agenten haben zum Teil die Lizenz zum Töten. Ich denke da an den Tiergartenmord. Warum wird so ein Mord im Ausland ausgeführt?
Albern gesagt, weil er im Inland nicht möglich ist, weil der gute Mensch sich nicht im Inland bewegt.
Ja, aber das ist nicht der einzige Grund.
Das ist aber ein wichtiger Grund. Es ist meistens so, dass auch demonstriert wird, die Handlungsfähigkeit des jeweiligen Dienstes. Botschaft ist, wir erwischen euch überall. Denken Sie auch an Skripal in Großbritannien 2018.
Das MFS hat auch im Ausland morden lassen. Gab es dafür einen speziellen Ausdruck damals?
Ja, man nannte das wohl offensichtlich nasse Sachen, weil eben Blut floss.
Wie oft hat der CIA versucht, Fidel Castro zu ermorden?
Ich weiß es nicht, das muss man nachlesen, aber es waren viele Male.
Also 8 Mal habe ich, glaube ich,
ja,
irgendwo mal gelesen.
Das ist unmöglich, ja.
Sprechen die Amerikaner sich mit ihren Verbündeten ab oder wird das einfach gemacht?
Soweit ich das beurteilen kann, wird es meistens einfach gemacht.
Während Sie gemütlich beim späten Frühstück sitzen, tobt im Hintergrund ein Schattenkrieg. Die Geheimdienste haben viel zu tun und das liegt natürlich am Krieg in der Ukraine und am ewigen Pulverfass Nahe Osten. Im H1-Studio der Ex-Geheimagent Gerhard Konrad. Herr Konrad, welcher Geheimdienst ist für die Ukraine am wichtigsten?
Wahrscheinlich der militärische Geheimdienst der Vereinigten Staaten plus CIA, plus NSA.
Ab wann wussten die Amerikaner, die Russen machen ernst und woher wussten sie das?
Es sieht so aus, als ob die Amerikaner das spätestens im Spätjahr 2021 erkannt hatten über den Truppenaufbau, die Art des Truppenaufbaus und wohl auch über technische Aufklärung, in der von Plänen oder Operationen gesprochen worden.
Es gab da wohl auch eine Nachricht eines Sanitäters, der wohl irgendwie einen Funkspruch abgesetzt hat, dass jetzt alle Blutkonserven vorrätig waren. Stimmt das?
Ja, das ist jedenfalls so nicht abgestritten worden. Insbesondere ist es ja so, diese Fragen auch der D-Day, wenn Sie so wollen, ne, den die Amerikaner dann mal prognostiziert hatten. Ich meine, es sei der 16. oder 18. Februar gewesen, der dann aber verschoben worden war. Das sind Dinge, die meistens aus der nicht verschlüsselten Kommunikation der Truppe kommen. Das kommt nicht aus dem Generalstab, sondern Sie müssen ja die ganze Truppe dann jeweils eben darauf einrichten und sagen, bitteschön, be ready, ja, seid bereit am so und so viel.
Mit welchen Informationen versorgen die Amerikaner die Ukrainer?
Sehr viel offensichtlich satellitengestützte Aufklärungsinformationen. Sie können mit Satelliten ja nicht nur schöne Bilder machen, sondern Sie können auch mit technischen Sensoren noch viel mehr erkennen als rein optisch, fotooptisch. Und damit allein und mit Signal Intelligence, also technischer Aufklärung, können Sie Hauptquartiere orten, Sie können Truppenkonzentrationen orten etc. pp. Und damit haben Sie ein militärisches Targeting.
Welche Quellen werden heute vorwiegend von den Diensten genutzt? Sie sagten, Satellitenaufklärung ist eine Quelle. Was gibt's da noch?
Ja, insgesamt ist die technische Aufklärung sehr wichtig geworden, allein deswegen, weil man eben, das heißt eigene Mitarbeiter, aber eben auch menschliche Quellen nicht zu sehr exponieren möchte. Es ist immer ein Risiko für Leib und Leben der Betroffenen.
Macht es Sinn, dass die Geheimdienste der EU sich enger vernetzen, als das im Moment schon der Fall ist? Oder sollte da jeder sein eigenes Spionagesüppchen kochen? Sie waren da ja auch mal tätig, auf EU-Ebene.
Ja, ich war auf EU-Ebene tätig. Das, was ich gemacht habe, war die Leitung dieses Intelligence Analysis Center, das INCEN. Und Sie merken schon aus dem Titel heraus, hier geht es darum, Berichterstattung, die die einzelnen Dienste an ihre Regierungen erst einmal geschickt haben, dann in einer sanitarisierten, also etwas entschärften Form an das INCEN zu schicken und aus der Summe der Berichte werden dann mehr oder minder abschließende Bewertungen abgegeben.
Was macht es Sinn, eine gemeinsame Behörde zu haben, wenn wir uns auch gegenseitig ausspionieren? Weil auch das kommt ja vor.
Das kommt vor, aber das kann man trennen. Das ist, ob Sie eine gemeinsame Behörde haben oder ob Sie bilateralen Austausch betreiben. Sie wissen immer, Sie können sich auch bei Freunden nicht hundertprozentig darauf verlassen, dass Sie nicht auch neugierig sind. Aber das ist etwas anderes meistens. Es ist eine Art von Neugierde zu wissen, na, soll ich dem Freund ganz trauen oder Sie wissen ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist natürlich häufig der Fall.
Am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von einem ehemaligen Geheimagenten?
Seid sorgfältig, aber entscheidungsstark.
Das wirklich sehr lesenswerte Buch von Gerhard Konrad heißt Keine Lizenz zum Töten. 30 Jahre als BND-Mann und Geheimdiplomat. Gerhard Konrad, Ex-Geheimagent des BND. Ich danke für Ihre Zeit, Herr Konrad.
Ja, ich danke dafür, für das Gespräch.
Alles Gute.
Dankeschön. Ihnen auch.
HR1, genau meins.